Deutschlandfunk, Information und Musik.
Erst hat sich die Bundeswehr zum Abzug bereit gemacht, jetzt kann sie wieder auspacken. Sie soll nämlich länger in Afghanistan bleiben. Im Kreis der NATO-Kollegen beriet Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer über die Lage. In Kürze schon will die Bundesregierung dem Bundestag vorschlagen, das Mandat für den Einsatz am Hindukusch zu verlängern. Darum soll es jetzt im nächsten Gespräch gehen. Der Gerichtshof für Menschenrechte hat ja überdies gerade entschieden, dass die Ermittlungen ausreichend waren, die die Bundesrepublik nach dem schicksalhaften Militäreinsatz 2009, wir erinnern uns, mit vielen zivilen Opfern angestellt hat. Damals hatte Oberst Klein einen amerikanischen Luftangriff angefordert. Beides Grund für uns, mit Konrad Schetter zu sprechen, Direktor eines Friedens- und Konfliktforschungsinstituts an der Universität Bonn, Verfasser des Buches Kleine Geschichte Afghanistan. Ist, Herr Schetter, das jetzt nur ein Übergangsmandat oder kommt das in Afghanistan nie zu einem Ende?
Also man ist mal wieder, muss man sagen, in Afghanistan in einem ziemlichen Dilemma. Das heißt, dass wir gegenwärtig wieder erleben, dass die Politik zu Entscheidungen getrieben wird, aufgrund einer Tatsache, dass man in den letzten Monaten, Jahren die Weichenstellung falsch gestellt hat. Dass sozusagen der Abzug jetzt für dieses Jahr im Frühjahr vorgesehen war, ist eben mit den Taliban ausgehandelt worden. Es gab diese Friedensgespräche in Doha zwischen den USA und den Taliban, denen festgelegt wurde, wenn die Taliban mit Al-Qaida brechen, wenn die Taliban keine internationalen Truppen mehr in Afghanistan angreifen, dann würden die internationalen Truppen in diesem Jahr im April das Land verlassen. Also von der Taliban-Seite hat man das eigentlich erfüllt. Gleichzeitig haben die Taliban in den letzten Monaten ihre Angriffe auf afghanische Ziele intensiviert, sind auf dem Vormarsch und man hat sozusagen eine afghanische Regierung, die in einer gewissen Weise buchstäblich vor einem Scherbenhaufen steht.
Das heißt, die NATO traut den Friedensverhandlungen nicht?
Die NATO traut zum ersten Mal den Kapazitäten dieser afghanischen Regierung und auch der afghanischen Armee nicht. Das ist, glaube ich, das eine Problem. Und zum Zweiten, das ist ein Problem, was sich sicherlich in den USA darstellt, Trump-Administration versus der neuen Administration, aber auch schon mit den Bündnispartnern. Trump hat ein Friedensabkommen mit den Taliban geschlossen, wie man es heute an sich gar nicht mehr machen, wie man es an sich nie machen würde. Ein Friedensabkommen, in dem nämlich die afghanische Regierung gar nicht daran beteiligt gewesen ist. Das heißt, eine Situation, in der man an sich eine richtige einen Friedensprozess es gar nicht gab. Und da steht man gegenwärtig halt vor dieser Situation, dass man eigentlich, wie man es dreht und wendet, eigentlich nur eine Eskalation des Konfliktes in den letzten Monaten beobachten kann und in den nächsten Monaten beobachten wird.
Gucken wir nach dieser langen Zeit nicht darauf und sagen, irgendwie effektiv war das doch nicht, oder?
Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, man muss wirklich diese letzten 20 Jahre, und es sind jetzt wirklich fast 20 Jahre, dass diese Intervention andauert. Die hat ja Milliarden verschlungen. Man steht nach 20 Jahren in der Situation da und fragt, war sich das wirklich wert und was hat man eigentlich gemacht? Was ich vielleicht das Schlimmste daran finde, ist, dass gerade in Deutschland bisher keine Lehren gezogen wurden. Das heißt, eine Evaluierung des gesamten Afghanistan-Engagements ist aus der Sorge davor, dass denn wirklich so viele Ungereimtheiten auf den Tisch kommen, von allen Ministerien bisher nicht angegangen worden. Dass so eine Intervention per se enorm problematisch ist und nicht sozusagen man hier nur Erfolge feiern kann, liegt auf der Hand. Dennoch ist, glaube ich, der Punkt, man hat da Milliarden reingesteckt und vergleichsweise wenig erhalten. Sie werden immer wieder genannt, es gehen mehr Kinder zur Schule, man hat ein paar Straßen gebaut und so ein paar Sachen sind geschehen, aber aus der Konfliktspirale hat man das Land nicht herausgeholt. Ich glaube, das ist sozusagen das, wo man sich sagen muss, nach 20 Jahren, man hat in dieser Intervention, wenn man die ein Zeugnis ausstellt, eigentlich versagt.
Was ich bei Ihnen raushöre, ist, dass man irgendwie nicht so den richtigen Plan hat. Wie baue ich denn jetzt, mache ich denn jetzt den Staatsaufbau? Wie kämpfe ich gegen Drogenanbau? Wie kämpfe ich gegen korrupte Wirtschaft, Behörden, Infrastruktur und Ähnliches? Das bemängeln Sie?
Exakt. Ich glaube, es sind zwei Ebenen. Die eine Ebene ist sozusagen die Erwartungsebene und die andere ist die Ebene der Kohärenz. Ich beginne mal mit der Kohärenzebene. Die Kohärenzebene hebt eigentlich doch deutlicher, was man in Afghanistan merken konnte, war, dass wir sehr, sehr viele internationale Akteure hatten, die in Afghanistan tätig waren und die alle unterschiedliche Dinge wollten. Das beginnt vielleicht auch schon mit einem ganz kleinen Rechenbeispiel, das ich Ihnen geben will. Es wurde immer gesagt, naja, wir investieren finanzieren vor allen Dingen den Wiederaufbau Afghanistans. Und dafür ist eben auch Sicherheit wichtig. Sicherheit geht nicht ohne Entwicklung, Entwicklung geht nicht ohne Sicherheit. Diese Mantra wurde immer vor sich hergetragen und die Bundeswehr geht dahin, um die Entwicklung abzustützen. De facto war es so, als etwa auf der Seite Deutschlands nur 10% in die Entwicklung des Landes gingen, aber 90% der Finanzen in den Bundeswehreinsatz. Das heißt, hier haben die Gleichgewichte nicht gestimmt. Wenn man sagt, dass der Wiederaufbau so wichtig ist, warum wurden da 90% in die Sicherheit gesteckt? Und solche Ungereimtheiten fand man an sich überall. Das heißt, dass man Demokratie predigte auf der einen Seite, auf der anderen Seite sich letztlich auf die Warlords, auf die Kriegsfürsten im Land verlassen hat. Man hat an sich andauernd Brüche, wo man zeigt, dass man sozusagen keine Kohärenz hatte. Das andere ist die Erwartungshaltung. Und ich glaube, dass man 2001, vielleicht gerade nach dem Schock von 9/11, in Afghanistan ein Exempel statuieren wollte und zeigen wollte, wir schaffen es in einem islamischen Land nach 20 Jahren Krieg hier blühende Landschaften aufzubauen. Wir versprechen euch Demokratie, wir versprechen euch Wohlstand, all das versprechen wir euch. Man hat den Mund sehr, sehr voll genommen und das war meines Erachtens der Fehler. Das heißt, man hat hier Erwartungen aufgebaut, an denen konnte man an sich nur scheitern. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass man sich da vielleicht viel, viel realistischer reingehen müssen, auch der afghanischen Bevölkerung viel eher sagen müssen, was realistisch ist und was nicht realistisch ist. De facto ist meines Erachtens der Einsatz in Afghanistan vor allen Dingen daran gescheitert, dass die internationale Gemeinschaft seine Ideen dem Land überstülpte mit Demokratie, liberaler Gesellschaft, alles gute Ideen, alles Ideen für die überstehen. Auf der anderen Seite die Gegner, vor allen Dingen die Taliban, ein Angebot gemacht hatte, das für gerade die ländliche Bevölkerung weitaus stärker deren gesellschaftlichen Bild entsprach. Das heißt, als einfacher afghanischer Bauer hatte ich die Entscheidung, ob ich sozusagen die gesellschaftlichen und kulturellen Formen, mit denen ich aufgewachsen bin, ob ich mich für die entscheide oder für eine mit sehr vielen Unsicherheiten verbundene Welt der Moderne, die an sich eigentlich meiner Herkunft oder meinen gesellschaftlichen Vorstellungen erstmal nicht entspricht.
Große Frage zum Schluss. Wie kommt man aus dem Dilemma raus, einerseits Terrorbekämpfung machen zu wollen, andererseits den Staatsaufbau irgendwie nicht leisten zu können?
Also ich glaube, die internationale Gemeinschaft hat sich da in ein Dilemma reingerannt und das macht sie an sich seit 20 Jahren, die Amerikaner vorneweg und auch die Europäer versuchen nicht dagegen zu halten, indem man eigentlich den langen Atem von vornherein nicht gehabt hat, sondern immer sehr stark in ein- oder zwei Jahresrhythmen gedacht haben. Ein Land wie Afghanistan braucht Generationen, um auf die Füße zu kommen. Hätte man von vornherein gesagt, man muss ja mit 30 bis 50 Jahren rechnen, wäre das wahrscheinlich nicht gerade sehr wählerfreundlich gewesen, aber hier in Deutschland und in den USA, aber wäre, glaube ich, weitaus realistischer gewesen. Jetzt gegenwärtig ist einfach die internationale Gemeinschaft, sind hier wirklich in einem Dilemma. Man kann eigentlich nicht rausgehen. Man kann es nicht wagen, diese afghanische Regierung mit all ihrer Korruption, Vetternwirtschaft allein zu lassen und dann wieder vor einem Scherbenhaufen zu stehen, wenn die Taliban die Macht übernehmen. Das kann nicht funktionieren. Auf der anderen Seite weiß man, wenn man drin bleibt, wird man wieder zum Ziel von Taliban-Angriffen und wird eine Gewalt eskalieren. Was es endlich not tut, ist eigentlich einen echten Friedensprozess, in dem, wir nennen das Multitrack-Diplomacy, in dem man auf verschiedenen Ebenen die afghanische Bevölkerung, die afghanischen Entscheidungsträger, die verschiedenen afghanischen Parteien an einen Tisch bringt und zusammenbringt. Das ist ein sehr langfristiger Prozess, aber der nötig ist, dass sich Frauengruppen aus Afghanistan mit den Taliban treffen, dass sie man auch wirklich über langfristige Gespräche herausfindet, was sind denn die Interessen des anderen, wo kann man Kompromisse finden, wo sind denn vielleicht auch wirklich die Themen, wo man wirklich dann hart miteinander verhandeln muss? Ich glaube, der Prozess, der fehlt. Die Bundesregierung hat das im Übrigen immer wieder bei den Doha-Gesprächen zwischen den USA und Taliban angemerkt, dass es diesen Prozess braucht, ist damit leider bei den Amerikanern nicht gerade auf viel Gehör gestoßen.
Sagt der Friedens- und Konfliktforscher Konrad Schetter zum langen Weg zum Frieden in Afghanistan.